Marion Thuswald ist Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für das künstlerische Lehramt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
Ja, in Lehre, Forschung und Publikationstätigkeit arbeitet sie unter anderem zu sexueller Bildung und Kunstpädagogik, zu Critical Diversity und pädagogischer Professionalisierung sowie qualitativer und partizipativer Forschung. 2020 promovierte sie mit einer ethnografischen Studie zu sexualpädagogischer Professionalisierung in der Lehrerinnenbildung. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen
Agnieszka Zajkowska,
Elisabeth Sattler
und Anna Pritz
initiierte sie die Bildungs- und Forschungsprojekte Facing the Differences, Imagining Desires und Reflecting Desires. Und jetzt ist sie hier bei uns im Gespräch.
Wie schlimm ist es denn um die sexuelle Bildung in Deutschland und Österreich bestellt, wenn Sie jetzt so rückblickend auch nochmal auf die Ausgangslage blicken, bevor Sie mit den Forschungsprojekten begonnen haben?
Ja, das Spannende ist ja, dass Sexualerziehung oder heute sagt man auch Sexualpädagogik oft oder Sexualkunde oder sexuelle Bildung, es gibt da unterschiedliche Begriffe, ist ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich eigentlich seit mehr als 50 Jahren Programm für die Schulen. Also sozusagen die programmatische Grundlage gibt es eigentlich schon sehr lange. In Österreich zum Beispiel ist die Sexualpädagogik ein Unterrichtsprinzip, das gilt für alle Schulstufen und alle Fächer. In Deutschland ist das je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich organisiert, aber es ist vergleichbar. Das heißt, eigentlich haben wir die Aufforderung und die gilt eben nicht nur für den Biologieunterricht. Die Praxis schaut leider oft etwas anders aus. Also mittlerweile kann man sagen, die BZGA-Studien, also die Studien der Bundesstelle für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zeigen, dass so die biologischen Grundlagen teilweise ganz gut vermittelt werden, aber darüber hinaus eben fehlen, wie Sie ja auch schon in der Einleitung angekündigt haben. Also da gibt es noch viel zu tun und vor allem auch in den anderen Fächern, beziehungsweise auch in Kooperationen mit externen Fachstellen, die Sexualpädagogik an Schulen anbieten. Also es ist immer noch sehr auf die biologischen Grundlagen zentriert, sehr auf heterosexuelle Sexualität, Schwangerschaft und Geburt und Zeugung.
Wir hatten Ihre beiden Projekte ja schon erwähnt, Imagining Desires and Facing the Differences. Könnten Sie uns erklären, wie es zu diesen Projekten kam?
Also Facing the Differences ist eigentlich ein Projekt zur Professionalisierung. Das würde ich jetzt ein bisschen stärker rauslassen, sondern eher über Imagining Desires und das Folgeprojekt Reflecting Desires sprechen. Also das sind Projekte, die sich eben mit sexueller Bildung besonders, aber nicht nur im Kunstunterricht beschäftigen, weil wir meinen, dass das ein spannender Ort ist, zusätzlich zur Biologie auch im Kunstunterricht das Thema aufzugreifen. Besonders wenn man zu zeitgenössischer Kunst arbeitet, werden die Themen Begehren, Geschlecht, Intimität und so weiter ja ganz stark verhandelt. Und da gibt es nochmal ganz andere Ansatzpunkte zur Beziehung, Emotionen und so weiter zu arbeiten, die über die biologischen Grundlagen hinausgehen. Und wir haben diese Projekte eben aus dieser Idee heraus angesucht. Ich arbeite eben an einer Kunstuniversität. Wir bilden da Lehrerinnen für die künstlerisch-gestalterischen Fächer aus. Und die Projekte, da haben wir dann Projektanträge eingereicht und haben eine Förderung vom österreichischen Wissenschaftsministerium bekommen. Und das ist eine ganz spannende Förderschiene, weil Sparkling Science, so heißt das Programm, ist eine Forschungsförderung, wo die Voraussetzung für die Projekte ist, dass man mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam forscht. Und das haben wir eben in unseren Projekten auch gemacht.
Daran schließt sich aber so ein bisschen die Frage an, wie sind Sie da mit den SchülerInnen auch an die Themen herangegangen?
Genau, also wir haben eben mit Schülerinnen gearbeitet, auch mit Lehramtsstudierenden, gemeinsam mit LehrerInnen, SexualpädagogInnen und eben ganz wichtig auch KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen. Und das hatte ganz unterschiedliche Formate. Wir haben uns zunächst am Anfang des Projektes hat uns beschäftigt, welche sexuell konnotierten Bilder denn junge Menschen, wir haben so mit 13, 14, 15, 16-Jährigen gearbeitet, was die so in ihrem Alltag wahrnehmen. Und da haben wir sie aufgefordert, so in ihrem Alltag zu schauen, welche Bilder kommen ihnen da unter. Sei das jetzt in der Werbung, im öffentlichen Raum, aber auch in ihren Schulbüchern, in Magazinen, in den Musikvideos, die sie schauen. Und dann haben sie diese Bilder mitgebracht. Wir haben so Workshops mit ihnen gemacht. Und dann haben wir diese Bilder besprochen, auch untersucht, wer wird denn da abgebildet und was stecken da auch für Normen drin an, zum Beispiel, was wird als schön dargestellt, was für Körpernormen stecken da drinnen, was für Geschlechter- und Sexualitätsnormen. Also es war so ein, kann man sagen, auch repräsentationskritischer Zugang. Das war so ein erster Teil, wie wir gearbeitet haben. Und dann haben wir auch mit den Jugendlichen gemeinsam künstlerische Interventionen eigentlich entwickelt. Eigene kleine Projekte, also Stop-Motion-Videos zum Beispiel. Es gab auch eine Gruppe, die sich mit Rassismuskritik auch beschäftigt hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn es um Sexualität geht, diese Diskriminierungsformen mit zu bedenken. Da gab es eine Ausstellung speziell von schwarzen Jugendlichen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die so aus ihrer Diskriminierungserfahrung sich mit Fragen von Begehren, kollektiver Liebe beschäftigt haben und dazu Spoken Word und bildnerische, künstlerische Arbeiten gemacht haben.
Ich muss sagen, dass mich der Ansatz einfach sehr begeistert, dass Sie halt auf die Personen hören und auf die Bedürfnisse und deren Realitäten und darauf eingehen. Wenn Sie das jetzt nochmal vergleichen, so ein bisschen kritischer vielleicht, mit welchen Herausforderungen haben Sie denn zu kämpfen?
Ja, ich meine, das eine ist natürlich, dass schulische Strukturen so einer, sag ich mal, grenzachtenden und bedürfnisorientierten Sexualpädagogik nicht immer entgegenkommen. Das liegt meistens gar nicht an den Lehrerinnen und Lehrern, die sind oft sehr offen und auch sehr bereit. Aber die Zeitstrukturen in Schule sind oft sehr eng und nicht immer passt, mit so einer ganzen Klasse zu arbeiten. Oft braucht es Kleingruppen zum Beispiel, mehrere Personen, die mit einer Klasse arbeiten, weil sich vielleicht nicht alle für dieselben Themen interessieren oder diese Strukturen sind in Schule oft schwierig eben. Das hatten wir im Projekt ein bisschen leichter, weil wir da auch finanzielle Ressourcen hatten und auch mal in Kleingruppen arbeiten konnten. Aber ich denke, das ist eine große Herausforderung in der sexualpädagogischen Arbeit in der Schule. Sowohl für Sexualpädagoginnen, die von außen jetzt an die Schule kommen, als auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie die Heranwachsenden länger kennen und begleiten können. Gleichzeitig ist es ja auch schwierig, weil sie auch die sind, die Noten geben und so weiter. Also das sind schon auch Herausforderungen in der sexualpädagogischen Arbeit in der Schule. Ich würde trotzdem wichtig finden, dass sowohl Lehrerinnen das Thema aufgreifen in ihren unterschiedlichen Unterrichtsfächern, als auch die Option angeboten wird, dass externe Personen kommen, weil beides so seine spezifischen Möglichkeiten und aber auch Begrenzungen hat.
Was macht Ihrer Meinung nach eine gute Sexualpädagogik aus? Also sollte da auch ein Bewusstsein für Machtverhältnisse gestärkt werden?
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also ich würde so drei zentrale Punkte vielleicht nennen, die ich für so eine Sexualpädagogik und auch eine diskriminierungsreflektierte wichtig finde. Also das eine ist eben eine diskriminierungsreflektierten, machtreflexiven und auch vielfaltsorientierten Zugang. Also das betrifft sowohl natürlich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, aber auch andere Diskriminierungsformen, die natürlich immer relevant sind auch für Sexualität, also wie etwa Rassismus oder auch Ability, Disability, Klasse, sind wichtige Fragen, die mitbedacht werden müssen. Es macht eben einen Unterschied, als schwarze Jugendliche in einer dominant weißen und rassistisch geprägten Gesellschaft seine ersten Beziehungen aufzunehmen. Also das ist eine andere Voraussetzung sozusagen, wenn man mit Rassismuserfahrungen konfrontiert ist. Ein zweiter Punkt würde ich sagen, ist ganz wichtig, einen sexual- und lustfreundlichen Zugang zu vertreten. Das heißt, die Ausdrucksformen, die sexuellen Ausdrucksformen von Kindern und Jugendlichen anzuerkennen und von denen und ihren Fragen, Bedürfnissen und Sorgen ausgehend zu arbeiten. Und ein dritter Punkt, der uns ganz wichtig ist und den ich auch allgemein sehr wichtig finde, ist ein grenzachtender und gewaltpräventiver Zugang. Das heißt, wir müssen in der Sexualpädagogik ja zum einen, das ist eine Herausforderung, wir müssen die Grenzen des Besprechbaren auch ein bisschen ausdehnen, weil Sexualität ja auch ein Tabuthema ist und gleichzeitig ist es ganz wichtig, Intimitätsgrenzen zu schützen sozusagen. Also Jugendliche nicht auffordern, sich mit irgendwas zu outen in der Klasse oder so. Das ist total wichtig.
Ja, wenn man darauf achten möchte, ja halt eben diese Grenzen zu bewahren, welche Fähigkeiten braucht man denn dafür oder welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig, um die eigenen Grenzen oder die Grenzen anderer wahrzunehmen?
Also ich denke, wichtig ist, Das ist im schulischen Rahmen auch nicht so einfach, aber so eine größtmögliche Freiwilligkeit auch zu schaffen, beziehungsweise Möglichkeiten, dass Schülerinnen sich auch mal rausnehmen bei einem Thema. Man kann zum Beispiel in der Klasse irgendwo einen Büchertisch haben, wenn man das Thema behandelt. Und wenn jemand mal gerade aus einem Gesprächskreis oder so rausgehen möchte und sich eher beim Büchertisch zurückziehen und nur mal mit einem halben Ohr zuhören, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man kann natürlich auch einen Stationenbetrieb machen. Wir kooperieren ganz intensiv mit einem Verein, eine Fachstelle Selbstlaut. Die haben eine interaktive Ausstellung bei sich und laden da Schulklassen ein, wo die sich dann so durch die interaktiven Stationen bewegen können zu unterschiedlichen Themen. Das ist natürlich eine ganz gute Möglichkeit. Und in Schule, kann man eben auch mit unterschiedlichen Stationen arbeiten. Wir haben auch Videos erstellt im Projekt. Das ist, denke ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, um das Thema aufzugreifen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich als Lehrerin auch nochmal damit auseinanderzusetzen, was sind so die eigenen Erfahrungen und auch so die eigenen Einstellungen, um die nicht den Schülerinnen überzustülpen, sondern so eine Pluralität an unterschiedlichen Werthaltungen zur Sexualität zu vermitteln und die Schülerinnen zu einer Auseinandersetzung da anzubieten. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
Gab es für Sie auch überraschende Forschungsergebnisse?
Also was uns zum Beispiel wirklich sehr überrascht hat auch, ist, oder was wir so nicht erwartet hätten, dass in unseren Workshops Jugendliche uns auch immer wieder von Erfahrungen mit Lehrkräften erzählen, die sie problematisch wahrgenommen haben. Also dass es da wirklich auch noch einen großen Bedarf gibt, an Grenzachtung und Gewaltprävention zu arbeiten. Also dass es sozusagen unerwünschte Berührungen von Lehrkräften gab oder dass Lehrkräfte über ihre eigenen sexuellen Erfahrungen gesprochen haben und die Schülerinnen das als völlig unpassend erlebt haben. Also solche Erzählungen haben wir immer wieder bekommen. Das zeigt, dass es da Bedarf auch gibt, gerade auch für Gewaltprävention und Gewaltpräventive oder auch, es muss ja nicht immer gleich Gewalt sein, aber Übergriffsprävention sozusagen auch und so eine Sensibilität für das, was passend ist in so einem Lehrerinnen-Schülerinnen-Verhältnis. Wir haben ganz, ganz viel Offenheit von den Schülerinnen für die Themen erlebt. Oft ist es ein sehr aufregendes Thema. Das war, glaube ich, auch bemerkenswert. Und was ich vielleicht auch erwähnen würde, das ist häufig eine Frage auch, wie die Reaktionen der Eltern waren. Wir haben die Eltern natürlich vorinformiert, der Elternbriefe und auch angeboten, in Elternabende zu kommen. Und entweder gab es da recht positives Interesse oder es gab eher so ein, ja, macht mal sozusagen auch. Und eigentlich haben wir da gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Das hat uns auch überrascht, weil es oft in Schulen ja so eine Angst auch gibt, dass Eltern das Thema irgendwie heikel oder schwierig finden würden. Und das war gar nicht unsere Erfahrung.